Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz,
Holger Chapitz.
Episode 65, lieber Defner. Und es ist keine ganz normale Episode. Man hört es vielleicht im Hintergrund, so leichtes Rauschen. Es wird der erste Road Podcast unserer Karriere.
Genau, eben ist er vorgefahren. Harry fährt den Wagen vor sozusagen.
So
Nein, es ist Nando Sommerfeld, der Weltautotester, der Welt-E-Autotester, muss man ja sagen. Und heute gibt es nicht ein x-beliebiges Auto zu testen, kein x-beliebiges Modell, sondern einen echten Tesla.
Genau.
Tesla wird seinen ersten Tesla-Moment haben.
Wir nehmen die Episode im Tesla auf. Das ist ja das Objekt unseres Streits seit der ersten Folge. Und was würde besser passen, als uns jetzt hier mal reinzubegeben in dieses Auto?
Es ist ein Model X, ja. Und das ist ja der große SUV, sozusagen nach dem Model S, das zweite große Modell. Und jetzt gehen die Flügeltüren auf, meine Damen und Herren. Und das ist wirklich, das beflügelt wirklich. Ja. Das hat was von James Bond, muss man sagen.
Ach, ich bin begeistert. Gar nicht
ein. Ja, das ist also, diese Flügeltüren haben ja Tesla auch viele Probleme beschert damals. Ja. Da ist er schon mal durch die Produktionshölle gegangen. Der Elon Musk, weil das nicht so auf Anhieb geklappt hat.
Ich muss auch sagen, weißt du, was ich vergessen habe?
Aber das sieht doch geil aus, oder?
Ich meine, weißt du, was ich vergessen habe? Ein Feuerlöscher und ein Brecheisen. Weil du weißt, die fangen ja manchmal gerne an zu brennen und die Türen gehen ja nicht auf.
Du kannst ja ein bisschen was twittern dann
später. Ich begebe mich trotzdem in dieses Auto rein und wir werden diskutieren, ob das Auto der Zukunft ist. Möglicherweise wird es irgendwann in 10 Jahren Elektroschrott sein. Wir wissen es nicht. Darüber werden wir diskutieren.
Nicht nur über dieses Auto, ist ja klar, sondern wir wollen dann heute aus Anlass dieser Spezialausgabe grundsätzlich nochmal über Mobilität, über die Mobilität der Zukunft sprechen. Auch eines unserer Lieblingsthemen natürlich im Podcast. Das werden wir nochmal geballt diskutieren und da über diese Zukunftsmodelle sozusagen sprechen
und
in der Mobilität insgesamt.
Über das autonome Fahren. Das ist ja der Knackpunkt der Mobilität der Zukunft. Ich glaube, das ist der Game Changer, dass irgendwann die Autos alleine fahren, ohne Fahrer. Und wenn das passiert, dann steht die Mobilitätswelt, steht sie dann Kopf? Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall steht das Auto bereit und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein. So, und jetzt sitzen wir also tatsächlich drin im Model X, hinten in der zweiten Reihe. Ja, wir sind ja nicht bei AD oder ZDF.
Na, und der Defner hat ganz leuchtende Augen und wir haben uns den besten Experten und Chauffeur gesucht, den wir finden konnten, Nando Sommerfeld. Und treue Hörer werden ihn kennen. Er ist ja immer wieder aufgetaucht als Spaßbremse, der immer bemängelt hat, dass wir zu viele Karlauer bringen.
Ja, wir haben ihn ja dann auch schon mal als Mediator, er hat ja gesagt, wir sollen zum Mediator gehen.
Genau, und den wird auch. Und insofern dürfte es heute eigentlich eine ganz entspannte Folge sein.
Und notfalls kann er mediatierend.
Medieren, genau.
Kann er medieren, ja?
Gut. Fragen wir erstmal, in welchem Auto.
Und ab und zu auf die Spaßbremse treten. Hallo Nando, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
In was für eine Kiste sitzen wir?
Gerne auch in dieser Doppelfunktion als Mediator und Chauffeur. Wir sitzen jetzt, um es genau zu sagen, im Model X Long Range.
Wow, das klingt ja schon.
Das ist, damit kommt man und da soll man relativ ganz besonders weit kommen. Und dieses Auto hat so knappe 600 PS.
Wow.
Okay. Und deswegen werde ich jetzt auch gleich mal in den sportiven Modus schalten, wenn wir starten.
In dem kommt man nicht ganz so weit, wahrscheinlich. Dann
kommt man nicht mal ganz so weit, aber er ist doch intensiver.
Okay. Grundsätzlich Reichweite, also höchst maximal Reichweite?
Naja, maximal angegebene Reichweite ist so bei gut 500 Kilometern. Realistisch würde ich sagen, kommen wir 400 Kilometer weit.
Und was kostet die Kiste?
Diese Kiste kostet jetzt ganz genau 109.000 Euro.
Günstig!
Ja, das ist. Also wir sind auch mit allen Schnickschnack ausgerüstet.
Ja.
Gut. Den Schnickschnack werden wir jetzt testen, nämlich jetzt, würden wir einfach sagen, fahren wir los.
Du musst noch die Frage nach, also die Spaltmaßfrage, das ist ja die entscheidende Frage, Chapitz, weil das hätte ich jetzt gerne schon noch vorab gewusst, ob die Türen überhaupt zugehen.
Ob sie schließen, das wollte ich ja machen. Ich mache jetzt mal meine Tür zu hier und dann gucken wir, ob es geht.
Lass mal das Geräusch hören. Ah, das klingt schon ein bisschen nach Science Fiction hier, oder? Zack, wie zurück in die Zukunft. Ich wäre ja gern, können wir nicht mit offenen Flügeltüren über den Kudamm fahren?
Nein,
geht nicht. Okay. Da fährt er dann auch nicht.
Da fährt er nicht los.
Ah, meine geht auch zu.
Oh. Das klingt so ein bisschen wie so ein Windzug, wenn die Tür zugeht.
Klingt so wieder, und jetzt fühlst du dich wirklich wie im Raumschiff, ja?
Genau. So. Jetzt kommen wir zum Spaltmaß. Also, Sommerwelt, sag.
Spaltmaß, ja, das ist der Knackpunkt. Ja. Chapitz behauptet ja, Tesla kann keine Autos herstellen, produktionsmäßig null und die Spaltmaße hätten sie nicht im Griff. Was sagst du als Maße? Ja, Spaltmaße.
Gut.
Was sagst du?
Also als Mediator kann ich ja da an der Stelle sagen, Hier im Model X ist das Spaltmaß, tut mir leid, Holger, überhaupt gar kein Problem.
Okay.
Ehrlich gesagt, das haben wir jetzt an den Flügeltüren gerade schon gemerkt. Also die Türen schließen super. Wenn sie mal nicht schließen, ist es wie bei jedem deutschen Premium-Auto so, dass sie sozusagen nachziehen. Aber Model 3 komplett anders. Sozusagen das Standardmodell, das Modell für die Massen, da ist es wirklich, wie oft schon beschrieben, ein großes Problem. Okay. Da schließen die Türen nicht, ist praktisch das Spaltmaß nicht existent.
Und du weißt ja, Def, das ist das Auto der Zukunft. Du sagst ja immer, am Model 3 hängt die Zukunft von Tesla und nicht an diesem. Weil wir müssen sagen, wir sitzen in einem kleinen Nischenauto. Wie viele Autos gibt es davon, in dem wir jetzt hier sitzen, Nano?
In Deutschland ein paar hundert.
Okay. Und du weißt ja, Jahr über Jahr, Rückgang, Verkäufe, 21% die Luxusmodelle, lieber Def. Insofern, das Auto, was wir hier haben, ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ für die Zukunft.
Nein, aber es zeigt ja, dass Tesla es grundsätzlich kann. Natürlich steckt da auch ein bisschen mehr Geld drin in der Produktion. Aber da mache ich mir auch beim Model 3 dann keine Gedanken, dass sie das nicht in den Griff bekommen sollten. Es sind ja noch sozusagen die ersten Autos vom Model 3. Also das kriegt man schon in den Griff. Aber ich würde sagen,
wir fahren
jetzt erstmal los. Ne? Mit so einer Kiste muss man in Berlin auf dem Kudamm fahren. Ja? Ja,
wir sind am Potsdamer Platz jetzt.
Da wir sind jetzt am Potsdamer
Platz. Bei Weltfernsehen.
Bei Weltfernsehen, genau. Da, wo früher die Mauer stand, hier 58 Jahre nach dem Mauerbau, auch daran sei erinnert, an diesem Tag, an dem wir das aufzeichnen, Jahrestag sozusagen. Und jetzt, wir können jetzt mal ganz kurz innehalten und schweigen, dann hört man vielleicht oder hört man, dass man nichts hört.
Okay.
Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, wahrscheinlich hört man es im Podcast nicht so. Man hört schon starke Rollgeräusche. Ne?
Das schwebt ja gar nicht, Defner, das Auto. Was ist denn das für ein Mistding?
Kommt noch.
Und
kommt
es ist
noch.
Nicht, der es ist nicht viel leiser als ein leiser Benziner.
Muss man sagen. Also, ja. Weil wenn in so einem deutschen Luxusauto drin sitzt, die sind ja innen auch sehr, sehr leise. Ne?
Stimmt.
Das ist, also von daher muss man sagen.
Laute Rollgeräusche. Ich würde sagen, das gibt Abzug. Das gibt Abzug,
ja, lieber Defner. Aber auf der anderen Seite, man will ja auch ein bisschen was hören, dass man unterwegs ist, ja? Und er hat ja auch, glaube ich, Nando ziemlich breite Reifen drauf, ne?
Genau, ich meine, man darf nicht vergessen, wir sitzen jetzt halt in einem klassischen SUV, also schon ein relativ großes Auto, das schwer ist, wie alle anderen SUVs auch, das breite Reifen hat, also das kann gar nicht geräuschfrei fahren.
Aber was ich ja spannend fand, also auch als wir jetzt gerade noch vor Weltfernsehen standen, das ist doch ein Faszinosum, ist das Auto. Es ist wirklich noch so ein Fetisch, so ein Statussymbol. Und irgendwie guckten die Leute schon noch und dem Defner, der bekam ganz leuchtende Augen. Und es ist irgendwie doch schon noch so ein Inbegriff von Freiheit, auch wenn es irgendwie in Zeiten von Klimawandel gar nicht mehr so in die Zeit passt. Was hast du denn erlebt jetzt bisher, Nando, mit dem Auto? Wahrscheinlich auch viele Leute, die dich ansprechen und sagen, was ist denn das für eine Kiste?
Also man muss sagen, das ist tatsächlich ein spezieller Tesla-Effekt, würde ich mal sagen, dass eine grundsätzliche Neugierde da ist bei diesen Autos. Egal jetzt, ob beim Model X oder beim Model 3, was ich vorher gefahren bin, dass die Leute schon staunend dastehen und tatsächlich einen auch wirklich anquatschen. Das muss man einfach so sagen. Das passiert einem natürlich mit einem normalen Auto, sag ich mal.
Wirst du nicht so angequatscht?
Praktisch nicht. Also das ist wirklich auffällig. Also ich habe selten mit Passanten so viel geredet und diskutiert, wie sozusagen, während ich diese Autos fahre.
Das ist diese Technikbegeisterung, oder?
Das ist, ja, es ist natürlich neu. Die sehen schon irgendwie anders aus als die meisten anderen Wagen. Und natürlich kennt jeder irgendwie Tesla und hat eine Meinung dazu und möchte halt irgendwie wissen, sind die Dinger wirklich so doll oder viele lehnen es auch komplett ab.
Ja, ich wollte sagen, sich trotzdem weil dafür. Normal musst du doch nach dem Becher.
Ich sehe, das ist gar kein deutsches Auto.
Ich höre nur noch Begeisterung aus dem Wort des Mundes.
Überhaupt nicht.
Wie kommst du zu dieser Begeisterung? Du musst doch fragen, wo sind die Hater, die
Tesla-Hater? Nein, warum denn Hater? Warum muss es denn Hater sein? Dass die Leute begeistert sind von Technik, das ist ja kein Technik oder gute...
Naja, aber
das muss kein Erfolgsgarant sein, lieber Defner.
Diese Hater von Tesla, mag die sagen, ja Elon Musk total über... Du bist doch immer... Muss ich jetzt deine Argumente wiederholen?
Nein, musst du überhaupt nicht.
Ne? Also von daher erlebt man sowas auch, dass man sagt, komplett überbewertet. Lutz am Empfang. Ja? Einer, der sozusagen vollkommen gegen die Tesla-Aktie ist, ja, zum Beispiel. Auch so ein kleiner, der ab und zu mal Aktien kauft und sagt, kauft ja mal ein paar Tesla-Aktien. Ja. Und gerade aber auch wieder stand da draußen an der Glasscheibe und hat ganz... interessiert, fasziniert geguckt, ja, unser Empfangsmensch. Ja. Also von daher, da werden auch manchmal die Saulusse zu Paulussen.
Ja. Ein gutes Produkt heißt doch nicht, dass die Aktie auch laufen muss. Es gab so viele gute Produkte in der Geschichte, in der Wirtschaftswelt. Wenn du mal guckst, beispielsweise Sony damals bei den Videorekordern, die hatten den besten Standard, die hatten den besten Videostandard mit der besten Qualität. Durchgesetzt hat sich's nicht. VHS hat sich damals durchgesetzt. Warum? Weil alle Pornos auf VHS gedreht waren und Sony da nicht mitgemacht hat. Manchmal sind es ganz komische Zufälle, warum was funktioniert. Und es kann genauso passieren, dass Tesla vielleicht ein schönes Auto hat, technologisch vielleicht überlegen ist, am Ende aber die anderen das Rennen machen. Das war genauso bei Palm. Das war so ein kleiner Pocket-Computer und alle haben gesagt, ja, cooles Teil. Was hat sich durchgesetzt? Das iPhone.
Das ist, glaube ich, der adäquate Vergleich, weil Tesla schafft Apple-Momente und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und Elon Musk guckt sich ja viel von Apple ab und Steve Jobs und nicht umsonst sagen viele, Elon Musk, das habe ich in seiner Biografie gelesen, da wurde er bezeichnet als Mischung zwischen Bill Gates und Steve Jobs sozusagen. Er hat von beiden das Beste, weil er so ein Technik- und Marketing-Genie auch ist. Und Nando, findest du, dass man diese Faszination Apple und Tesla so ein bisschen vergleichen kann?
Versucht er hier wieder die Leute auf seine Seite zu ziehen.
Ich bin da ja völlig neutral.
Genau. Als Autotester.
Ja, nein, ist er.
Muss man ja.
Ist Mediator hier, bitte.
Also
bitte.
Es ist tatsächlich so, dass, wie gesagt, die Leute sind fasziniert, aber es ist auch tatsächlich ein deutliches Schwarz-Weiß-Denken zu beobachten. Mhm. Also die Leute interessieren sich dafür, haben aber tatsächlich auch schon relativ vorgefertigte Meinungen. Also wenn ich ein Tesla-Gegner bin, dann gucke ich mir das Auto an, aber bin damit natürlich mit der nötigen Skepsis oder mit der vorhandenen Skepsis. Und dann finden die Leute auch wahnsinnig viele Argumente. Holger wird das nachvollziehen können, warum das sich nicht durchsetzen kann. Womöglich die Idee der Elektromobilität und vielleicht auch sozusagen so, wie sie hier zu sehen ist und zu fahren ist. Aber Tesla, die machen ja so viel falsch. Das sind ja Amerikaner.
Genau,
das ist doch der Punkt. Und die können ja auch nicht so richtig die Verarbeitung und die Deutschen, wenn die erstmal loslegen, dann sind die sozusagen ganz schnell wieder an der Spitze.
Du bist ja e-tron gefahren. War die Faszination da auch so groß? Audi e-tron ist ja das Konkurrenzmodell. Haben die Leute da genauso gestanden? War da der Zugang der Menschen ein anderer? Oder haben sie gesagt, ah, deutsches Auto, wir können doch noch was als Deutsch? Oder was waren da für Momente?
Ja, da muss man sagen, also persönlich, ich fand das Auto super, bis auf sozusagen mehrere Schwächen, was das Laden angeht. Aber was die Menschen angeht, hat Audi halt schon den ersten Fehler gemacht. Und das hat sogar der Technikchef von Audi mir persönlich eingestanden, mir gegenüber. Der sieht halt aus wie ein Audi, ein ganz normaler Audi.
Das heißt, muss ein E-Auto anders aussehen? Muss es das? Ist frei jetzt.
Das wäre zumindest ein Einfallstor gewesen, um ein zusätzliches Interesse zu wecken. Hat er selbst gesagt, das nächste Auto, was sie rein elektrisch auf den Markt bringen werden,
wird anders aussehen.
Okay. Das macht Volkswagen mit seinem ID, der dann im nächsten Jahr kommt, auch. Der sieht auch anders aus.
BMW hat es mit dem i3 auch probiert, aber der sah so anders aus, dass er vielleicht auch auf der anderen Seite verkauft, dass er sich ja auch immer noch ganz ordentlich, ne? Der i3 zum Beispiel, der war ja ein Pionier sozusagen im rein batterieelektrischen Fahren von deutschen Autoherstellern.
Den ist der Sommerfeld auch schon gefahren, oder? Den hast du auch schon gefahren, den
i3. Richtig, das war mein erstes elektrisches Erlebnis. Ja, also man kann sagen, ich bin da relativ naiv damals noch rangegangen, beziehungsweise...
Stimmt, er dachte, man könnte überall laden. Das war ein Fehler.
Genau, da habe ich auch noch gedacht, dass irgendwie alle 50 Kilometer eine Ladesäule auf mich wartet. Das ist jetzt allerdings auch 2-3 Jahre jetzt schon her. Das war tatsächlich, man muss es so sagen, ein Desaster, weil ich dann irgendwann nach einer Stunde mit leerer Batterie in der brandenburgischen Provinz festhing. Und... mich dann sozusagen über eine Haushaltssteckdose retten musste, die mir an der Tankstelle gewährt wurde, wo ich dann allerdings auch 7 Stunden brauchte, um ungefähr 100 Kilometer aufzuladen, um dann irgendwo an mein Ziel zu kommen. Das war einfach wirklich schlimm. Und seitdem bin ich auch deutlich vorsichtiger und plane meine elektrischen Touren auch. Was allerdings auch jeder Elektrofahrer tatsächlich auch tut. Das ist eben so, man plant die Reise.
Aber das ist ja nicht das Gefühl von Freiheit, was man eigentlich haben möchte. Man will ja einfach frei sein, man will einfach losfahren können und nicht genau sagen können, dann bin ich da oder dann bin ich da, sondern einfach losfahren. Das geht also mit Elektroautos noch nicht?
Nein, das geht nicht. Also selbst mit dem Tesla, der, was die Ladeinfrastruktur angeht, ganz weit vorne ist bisher, muss ich schon gucken, dass ich irgendwie in 200-300 Kilometern wieder eine neue Ladeoption habe.
Ich habe nochmal die Zulassungszahlen für Elektroautos im Juni hier. Da war der i3 immer noch auf Platz 3, muss man sagen, mit 714 Absatz.
Wie, 714? Nicht 714.000?
Nein, 714.
714?
Ja, in einem Monat.
Das sind
jetzt noch nicht die Massen. Wir sind ja in Deutschland noch Entwicklungsland.
Okay.
Aber das Tesla Model 3 hatte hatte dann 1.300 verkaufte Wagen im Juni. Auf Platz 2 der Renault Zoe. Das ist ja ein, hast du den auch schon mal gefahren, Nando?
Den habe ich tatsächlich ein paar Tage gefahren. Mhm. Das ist ja so ein klassischer, also wirklich ein Kleinwagen.
Für eine Großstadt, oder?
Das ist so der Zweitwagen für zum Kinder in die Schule fahren oder was auch immer, oder? Idealerweise.
Genau, also das ist so der Wagen. Also der ist auch völlig unspektakulär. Mhm. Kostet, glaube ich, aber trotzdem auch immer noch so seine 30.000 kostet
der auch. 30.000 für ein unspektakuläres Auto? Also der Preis ist auf jeden Fall schon mal ein Hindernis für die E-Mobilität. Kann man das so sagen?
Ja, für viele schon. Also viele sagen, solange die Autos nicht deutlich günstiger werden, werde ich es mir nicht leisten. Okay. Zumal viele es eben tatsächlich als Zweitwagen für die Stadt erstmal betrachten, wenn man jetzt die Teslas ausnimmt und da für einen Zweitwagen 30.000 Euro hinzulegen, ohne zu wissen ja auch, wie sich der Wert entwickelt. Man hat einfach keine Erfahrung mit der Wertentwicklung bei Elektroautos.
Aber der Verschleiß soll doch nicht so hoch sein von E-Autos.
Der soll nicht so hoch sein, aber auch das ist halt ein Soll. Da gibt es noch nicht wirklich Erfahrungswerte.
Also mit Wartung kennt man sich nicht aus damit? Also man weiß nicht, Moment, wie viele Kilometer muss man die Kiste in die Werkstatt bringen, wie oft muss man den, also Ölwechsel braucht man ja beispielsweise
Ölwechsel
nicht.
Ölwechsel brauchst du nicht. Ne? Ich glaube, diese ganzen mechanischen Sachen, die fallen ja weg. Das ist ja schon ein großer Vorteil. Und du kannst doch viele diese Wartungsgeschichten sowieso, bei Tesla wird es ja vorbildlich gemacht, via Software-Update machen. Also du spielst eine neue Software drauf und schon verändert sich zum Beispiel
der Bremsweg. Du meinst, wenn die Tür quietscht, dann kannst du doch nicht das Software-Update machen. Da musst du die Tür irgendwie ölen.
Aber bei vielen anderen Sachen, bei Bremsweg-Geschichten und so weiter, haben sie ja schon gemacht, haben da nachgebessert. Und dann gibt es ein Software-Update. Was sagst du zum Thema Wartung?
Die Wartung ist sicherlich deutlich günstiger, das muss man so sagen. Zumal Tesla beispielsweise auch viele Sachen noch inklusiver hat. Das werden die anderen E-Auto-Produzenten in Zukunft dann auch erstmal so machen. Also die Fixkosten, die man in Sachen Wartung hat, sind niedriger. Geringer. Ja.
Okay. Also muss auch nicht so oft hinfahren und nicht so oft in der Werkstatt überprüfen. Ja. Wenn man jetzt vorne die Haube aufmachen würde, was sähe man da? Hast du das schon mal gemacht?
Ja, na klar, da sieht man letztlich eigentlich nichts. Außer ein großes, hier gerade beim Model X, muss man sagen, ein sehr geräumiges Staufach noch, wo man sicherlich
große Taschen... Du kannst vorne noch was reintun?
Ja, vorne noch was reintun.
Und dann siehst du so einen Staubsaugermotor, so einen kleinen Elektromotor?
Der Motor ist auch hier unter der Bodenplatte, oder?
Der Motor ist unter dem Wagen. Den sieht man, sieht man eigentlich gar nicht, kommt man nicht zu Gesicht.
Okay, und was ist dann vorne noch zu sehen? Irgendwie Schaltkreise oder Leiterplatten? Also das ist jetzt mein naiver Blick. Ja,
es ist wirklich völlig unspektakulär. Es ist alles verkleidet mit so einer Art Teppich, sag ich mal. Also es ist nichts Technisches, keine Elektroden oder irgendwas.
Okay. Also du hast einfach nochmal zusätzlichen Stauraum. Also du hast viel mehr Raumgewinn in Elektroautos. Wir haben ja noch gar nicht über das Interieur gesprochen. Also muss sagen, wirklich sehr schick mit weißen Sitzen.
Ja, aber das ist doch Plastiksessel.
Das ist kein echtes Leder. Nee, das ist so ein kleiner Abzug.
Die Sitze fühlen sich billig an. Das muss man sagen. Für ein Auto, was 105 oder 109.000 Euro kostet, sind die Sitze einfach billig.
Aber es sieht sehr, sehr schick aus, muss man sagen. Und
Aussehen und Sitzgefühl, Mist.
Also Sitzgefühl finde ich jetzt nicht so schlecht, also ehrlich
gesagt. Oh, jetzt gibt es den Tesla-Moment. Jetzt wird
wir beschleunigen auf dem Kuhdamm. Wow, geil.
Das ist noch nicht der Kuhdamm.
Also das muss man sagen. Also so eine Beschleunigung, wenn es nur ein paar hundert Meter sind hier.
Es ist die Budapester Straße noch.
Aber wir haben schon mal die Gedächtniskirche im Blick. Ja.
Und das neue West-Berlin faltet sich vor uns auf. Es sind so ein paar neue Bauten hier gemacht. Der Westen kommt ja so ein bisschen, aber so richtig.
So ein bisschen kommt er.
Genau. Ja, so ein bisschen.
Also das war jetzt ein wirklich geiler Moment, muss ich sagen.
Dein erster Tesla-Moment.
Es ist ja zum ersten Mal, bin ich in einem Tesla. Kollege Chapitz ist ja schon mal von jemandem mitgenommen worden. Und ich muss schon sagen, ich bin schon wirklich sehr begeistert. Und
es geht durch den Bauch, wie auf dem Rummelplatz, oder?
Ich hatte ja früher mal so einen kleinen Porsche Boxster, aber das schlägt definitiv, ja.
Der Defner, einen Porsche Boxster. Jetzt wird er zum Sympathieträger, der Mieter in der letzten Folge jetzt noch zum Porsche-Fahrer. Wunderbar, Defner,
Habe ich schon lange geschrottet. Ja.
Du positionierst dich ja als Sympathieträger.
Seit über 10 Jahren fahre ich nur noch U-Bahn, die beschleunigt auch gut. Ja. Aber sagen, das ist schon wirklich ein guter Moment. Ja. Und ich glaube, für sportliche Fahrer, das war zum ersten Mal, als ich so richtig auf Tesla aufmerksam geworden bin, vor 7, 8 Jahren ungefähr, erzählte mir einer, der auch im Bereich ein Investor ist und schon alles mögliche an Autos gefahren hatte, Porsche 911 und die großen Mercedes, und er sagte, und der hatte dann Model Tesla 3 und gesagt, Model Tesla S damals, und gesagt, also nichts anderes mehr, es gibt wirklich nichts Vergleichbares, und da habe ich damals aufgehorcht und gedacht, Mensch, da musst du auch mal wirklich.
Das klingt jetzt aber nicht für Deutschland nicht so toll, weil die Autobranche ist ja eine der Vorzeigebranchen, lieber Defner. Ja. 800.000 Menschen arbeiten da direkt und 1,5 Millionen indirekt, und wenn die Branche den Bach runtergeht, dann wäre das wirklich schlimm. Und du musst dir überlegen, 400 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr macht die Autobranche. Und wenn du das jetzt als Bruttoinlandsprodukt, als eigenes Land nehmen würdest, wäre die Autobranche noch vor Österreich. Also siehst du, es ist schon eine streitentscheidende Branche für Deutschland. Und da müssen wir gleich mal den Nando fragen. Ja, jetzt hast du ja deutsche E-Autos gefahren, hast jetzt hier ein amerikanisches Modell. Hast du das Gefühl bekommen, dass wir Deutschen da noch irgendwie aufholen können oder irgendwie mitspielen können? Oder müssen wir uns schon mal überlegen, eine ganz neue Branche möglicherweise, um den Erfolg Deutschlands irgendwie an andere Branchen anzuketten?
Also technologisch ist das sicherlich, was das Auto angeht, kein so gigantisch großer Unterschied. Man muss sagen, die Motoren von Tesla sind derzeit noch mit Abstand die besten. Also diese Art von Beschleunigung bekommt man nur...
Auch nicht im E-Tron?
Nein. Okay, also der E-Tron hat wie jedes Elektroauto praktisch keinen Drehmoment. Das heißt, er ist an der Ampel oder was auch immer wirklich unschlagbar in der Beschleunigung. Aber die Beschleunigung beim Tesla ist halt schon deutlich stärker noch. Die Motoren überhaupt, aber man merkt halt auch, dass
Das finde ich jetzt aber interessant, in der Tat, weil der e-tron ist ja wirklich gestartet als der Tesla-Jäger. So wurde er von Audi angekündigt und überall beworben und so weiter. Und der hatte im Juni übrigens schlappe 246 Zulassungen, der Audi e-tron.
Ja, wahrscheinlich können sie gar nicht mehr liefern. Das ist ja auch ein Lieferproblem, würde ich vermuten, beim e-tron. Aber wenn wir jetzt an der Ampel stehen würden, der Tesla und der e-tron, und jetzt beide voll das Gaspedal, wie nennt man das eigentlich, Gaspedal im Elektroauto?
Ja.
Oder?
Ja.
Man immer noch Gaspedal.
Ich denke,
lustig, ja. Das ist noch so ein
nicht Strompedal.
Strompedal. Okay, wenn du beide dann das Pedal runterdrücken würdest, wärst du dem Tesla viel schneller weg von
ja.
da. Okay.
Ja.
Aber die Frage ist, glaubst du, dass der e-tron dem Tesla gefährlich werden kann? Ja, das ist ja auch so eine Art SUV, also vergleichbar mit dem Model X, sozusagen.
Also man muss sagen, der e-tron ist wirklich ein großartiges Auto. Der ist super verarbeitet, hat wirklich alle Extras.
Und auch gute Sitze.
Auch super Sitze, bessere Sitze, ganz sicher hier als im Model X. Und er hat auch einen super Motor. Man muss sagen, man kann nicht so schnell damit fahren. Der bei 180, wenn ich mich richtig erinnere, ist der abgeriegelt. Das hast du bei den Teslas nicht. Da kannst du doch deutlich über 200 fahren und auch noch relativ gut beschleunigen.
Über 200 kannst du noch beschleunigen?
Ja.
Okay,
gut. Relativ, wie gesagt, die Motoren sind bei Tesla wirklich besser. Man merkt halt einfach, dass die schon viel länger daran arbeiten. Ne? Dass die sich schon viel länger damit auseinandersetzen. Das ist eindeutig.
Also Motor und Antriebsstrang, das geht ja beides. Ne?
Genau.
Es geht ja auch darum, das Leistung auf die Straße zu bringen, sozusagen.
Und ich glaube, das unterschätzen viele, und das trauen sie den Amerikanern, selbst wenn sie Elon Musk heißen, nicht zu, dass sie starke Motoren bauen können, wirklich gute Motoren.
Aber wir sind doch eigentlich als Deutsche, waren wir doch die Motorenpower par excellence. Natürlich,
ja,
die Benzinmotor mit Einspritzer.
Ja, wir können super, Diesel können wir super.
Aber Elektro können wir nicht? Sag mal, Pferd, rette mich hier.
Ich glaube, dass wir das können. Wir können es noch nicht so gut, weil wir uns erst seit 3, 4 oder 5 Jahren damit beschäftigen und Tesla seit 10.
Was brauchen wir denn?
Vor allem jetzt, Batterie können wir vor allem nicht. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ein ganz großer Wettbewerbsvorteil von Tesla ist ja, dass sie sozusagen ihre eigenen Gigafactories haben, wo sie auch Batterien herstellen. Zusammen das sind mit
alte
Panasonic.
Batterien.
Was heißt alte Batterien? Aber
die Deutschen
haben sowas gar nicht. Die überlegen jetzt, machen mal Planungen für Batteriefabriken. Da gibt es einen Riesenstreit über irgendwelche Forschungszentren. Da sind wir um Jahre hinterher, sowohl Tesla, aber natürlich auch den asiatischen Herstellern. Ist das nicht der entscheidende Wettbewerbsnachteil, den wir in Deutschland haben, Nando?
Also aus meiner Sicht ist der entscheidende Nachteil der deutschen Autobauer bzw. der deutschen Fahrzeuge die Infrastruktur, Ladeinfrastruktur.
Das ist der Nachteil?
Das habe ich ja auch in meinem Artikel geschrieben. Es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Autos bis auf die Teslas schnell zu laden. Und das ist, was die Leute stört. Das ist diese ewige Reichweitenangst, so wie ich sie erlebt habe in der brandenburgischen Provinz.
Reichweitenangst, das ist neue Angst im Deutschen, German-Angst.
Das ist die Reichweite. Der Deutsche möchte, oder überhaupt der Autofahrer, möchte auch mit einem Elektroauto mehrere hundert Kilometer weit kommen, ohne ständig zu fürchten, dass ihm der Strom ausgeht. Beziehungsweise, dass er eben nicht nachladen kann, dass er nicht tanken kann, in Anführungsstrichen. Und das kannst du eben mit dem Tesla, sogenannte Supercharger-System.
Wie schnell geht das?
Das geht, also erstens sind diese Stationen alle 100 bis 150 Kilometer an den neuralgischen
Punkten. Auch in Deutschland?
Auch in Deutschland.
Gut.
Auch in Deutschland. Da haben sie vor vielen Jahren mit angefangen und das System ist praktisch lückenlos aufgebaut. Meistens an Autobahnen, da wo man es halt auch braucht dann für lange Strecken.
Also wenn die mal pleite gehen, sollte ein Autobauer die aufkaufen, allein schon wegen der Ladeinfrastruktur?
Auf jeden Fall. Da sind viele 100 Millionen Euro, wahrscheinlich sogar noch mehr, hineingeflossen. Und eben, es gibt sie und man kann das Auto innerhalb einer halben Stunde praktisch vollladen.
Halbe Stunde,
so. Wahnsinn, ja. Und das ist tatsächlich ein Zeitmaß, was viele akzeptieren können. Ich kann nicht akzeptieren.
Da gehst du mal aufs Klo und holst ein Brötchen und so weiter.
Genau,
das brauchst du in einer normalen Tankstelle auch schon
fast. Genau, oder bist jetzt, geht eine halbe Stunde aufs Klo, super.
Oder bist mit der Familie, mit diesem Auto, dann essen die Kinder noch ein Eis, machst du irgendwie eine Pause, machst du auf längeren Strecken meistens sowieso. Und die reicht tatsächlich, um es relevant aufzuladen, dass du in jedem Fall zur nächsten Station kommst. Und das ist eben etwas, was die anderen Autobauer, die anderen Autos nicht haben.
Ja, aber man darf ja nicht vergessen, wie oft fährst du denn in Urlaub die weiten Strecken? Das machst du ja ein-, zweimal im Jahr, dass du wirklich, glaube ich, 500 Kilometer fährst. Und den Großteil des Jahres fährst du ja vielleicht unter 200 Kilometer.
Das fährst wie hier, wir gerade am Kudamm lang. Du musst mal sagen, wir fahren jetzt hier am Kudamm.
Am Kudamm, genau.
Und jetzt neben der Polizei stehen wir und jetzt wird der Sommerfeld mal auf 100 beschleunigt. Ich bin gespannt.
Jetzt wollte ich gerade beschleunigen.
Den hängen wir ab hier mit seinem Opel. Ja.
Okay, gut, das haben wir jetzt mal nicht gemacht. Der Tesla-Moment auf dem Kudamm muss noch etwas warten. Aber wäre es nicht cleverer, auch eine Batterie einfach zum Wechseln zu machen? Du fährst zur Tankstelle, gibst deine alte Batterie ab und nimmst eine neue einfach rein und hast dann sozusagen den Ladevorgang innerhalb von 2 Minuten gemacht.
Das gibt es ja mal einen chinesischen Anbieter. Ja, es gab ja auch mal in Israel einen Startup-Anbieter,
der pleite gegangen ist.
Das hätte, also ich denke, das ist logistisch wahnsinnig aufwendig und teuer. Das hätte natürlich den Reiz, dass man sozusagen das Gefühl, ich fahre praktisch wie jetzt an die Tankstelle ran, dort passiert etwas in 2-3 Minuten, dann fahre ich weiter. Das würde sicherlich dem Gefühl, was man haben möchte, ich tanke wie bisher, näher kommen. Aber die meisten Experten sagen, dass das wahnsinnig aufwendig ist und dass sich das nicht durchsetzen wird. Da werden eher die Batterien dann einfach besser und eben die Ladeinfrastruktur. Audi und Co. arbeiten ja daran, dass sie ein Ladenetz bekommen und dass dann eben die Autos auch schnell. Man muss ja auch sagen, der e-tron beispielsweise oder jetzt auch der Porsche Taycan, der ja dann ja bald kommt, die können ja theoretisch viel mehr Energie in viel kürzerer Zeit aufnehmen als beispielsweise die Teslas. Nur es gibt diese Säulen dafür gar nicht. Stand jetzt. Und das ist natürlich ein Problem, weil mir fehlt praktisch die Hälfte der Bestandteile, um das Auto so richtig zum Durchbruch zu bringen.
Das heißt aber jetzt schon, dass wir innovativer sind als deutsche Autofahrer, wenn wir jetzt schneller aufladen können. Da hätten wir ja schon einen Vorteil wieder.
Das wäre tatsächlich, das würde die Sachlage komplett ändern.
Weil was Innovation angeht, gab es ja jetzt eine Liste und da war Tesla nicht mehr weit vorne, sondern Tesla abgeschlagen auf Platz 7. Was ist denn von solchen Listen zu halten, dass sie jetzt vielleicht technologisch mal führend waren, die anderen aber möglicherweise aufholen und sie überholen? Du weißt ja, überholen ohne aufzuholen. Das war so ein alter Spruch von Walter Ulbricht im Osten.
Keiner hat die Absicht, einen Marathon zu
erfahren. Genau, von diesem Mann stammt dieser Satz. Könnte das passieren, dass wir vielleicht doch noch schaffen, überholen ohne aufzuholen? Och, jetzt schweigt man doch.
Nee, ich konzentriere mich auf die rote Ampel, die gleich grün wird und wo wir ganz vorne stehen.
Keine Polizei neben uns. Yeah, es geht ab hier. Leider 30. Kein Dreier-BMW neben uns.
In der 30er-Zone.
Nein, das war 50. Nein, das war alles okay.
Wie war die Frage noch, Holger?
Die Frage war, ob wir möglicherweise als deutsche Autobauer überholen ohne aufholen können.
Wir haben jetzt auf jeden Fall stark aufgeholt hier gerade an der roten Ampel, ohne überholt zu
auf
haben.
Dem Mercedes.
Ja. Das wäre ja so ein Traum der deutschen Automobilindustrie, dass sie es vielleicht doch schaffen, noch Tesla abzuhängen.
Ja, von diesen Innovationsrankings halte ich jetzt nicht so viel. Beispielsweise das, was du, glaube ich, meinst von dem Bratzl, von dem Car Management Center, glaube ich, heißen die. Die zählen halt einfach auf, wie viel Neues steckt jedes Jahr in wie viel BMW-Modellen. Und da sind BMW und Daimler halt relativ weit vorne. Tesla, weil sie erstens viel weniger Modelle haben, dann meist nicht, wenn kein neues Modell gerade auf den Markt kommt. Und das ist halt auch wirklich viel Schnickschnack, muss man sagen, auf das beispielsweise Tesla oder auch andere Elektroautobauer verzichten. Aber ich hatte es überhaupt nicht vorausgeschlossen, dass die Deutschen da schnell aufschließen. Und wie gesagt, mit den Batterien, die sie da jetzt haben, die viel mehr Strom innerhalb kurzer Zeit theoretisch aufnehmen können, tun sie das auch schon. Müssen sie natürlich auch, wenn ich einen Porsche baue, dann muss ich natürlich auch eine starke Batterie da drin haben, damit ich eben nicht nach 50 Kilometer wieder aufladen muss. Aber wie gesagt, es gibt die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur gibt es nicht. Und alle sagen, auch die Hersteller selbst, es ist nicht innerhalb von 2 oder 3 Jahren machbar, das aufzuholen. Und das ist natürlich schon ein großes Problem.
Und deswegen haben wir ja zum Beispiel dann in Deutschland auch diese wirklich sehr geringe Durchdringung mit E-Autos. Und Norwegen ist ja das Musterland in Sachen E-Mobilität. Die haben jetzt im ersten Halbjahr einen Marktanteil beim Absatz geschafft von 56% E-Autos. Und Deutschland ist dabei, glaube ich, 2,6% oder noch was zerquetschen.
Bei Neuabsatz.
Beim Neuabsatz. So beim Neuverkauf. 2,6. Bei neuen Autos. Oh. Nicht bei den Bestandsautos, sondern beim Neuabsatz. Okay. Ne? Ich meine, mehr als jedes zweite verkaufte Auto in Norwegen ist sozusagen ein E-Auto. Und was machen die Norweger da einfach anders und richtiger als die Deutschen, dass die so einen Vorsprung haben? Nando, hast du da einen Überblick?
Ja, erstens haben sie natürlich den Strom, den sie praktisch gratis anbieten, was sie können, weil sie aufgrund der Wasserkraft sehr günstig und gut regenerativen, also Ökostrom herstellen können. Mhm. Und sie haben tatsächlich eben sehr, sehr früh angefangen, eine Infrastruktur aufzubauen. Und das sind natürlich wirklich Schnellladesäulen in Norwegen, anders als eben in Deutschland. In Deutschland ist immer noch eine von 10 Säulen, die gebaut werden, ist eine Schnellladesäule.
Der Rest sind diese langsamen Dinger, wo du 7 Stunden aufladen musst.
Genau, 7 Stunden mindestens. So, und alle, wenn der Supermarkt eröffnet und sagt, wir haben jetzt auch eine Elektroladesäule, wir sind innovativ, wir sind ganz weit
vorne. Dann musst du das Ding 7 Stunden musst du zum Einkaufen gehen oder aufs Klo, wie der Defner sagen würde.
So, okay. Ja gut, aber du musst ja nicht in der Stadt jetzt voll aufladen, sondern es reicht ja, wenn du wieder, keine Ahnung, 50 Kilometer weit kommst, dann kommst du ja auf jeden Fall nach Hause. Ne?
Aber in der Stadt kannst du doch den Tesla jetzt auch nicht unbedingt überall aufladen. Wie ist das denn?
Nee, das ist teilweise relativ kompliziert, weil die Verbindungen dann nicht so ganz passen. Also es gibt Adapter, es gibt auch Säulen, das hatte ich jetzt erst vor 2 Tagen, wo man dann allerdings auch relativ langsam, weil einfach aus dieser Säule nicht mehr der Strom nicht schneller fließt, wo man auch den Tesla anschließen kann. Aber da stand dann beispielsweise ein Renault Zoe und da stand er dann und eine Stunde später bin ich wieder da gewesen, da stand er dann immer noch.
Wir parkten einfach sozusagen.
Dann habe ich gesagt, okay, dann halt heute nicht. Kein Strom.
Jetzt fahren wir am KDW vorbei. Das muss ich nochmal als alter Ossi sagen. Der hat den Konsumtempel. Den Konsumtempel, der irgendwie 18 Jahre belogen, betrogen, ohne Kaufhaus. Und jetzt sind wir hier am KDW vorbei. Das ist
am Tag des Mauerbaus fahren wir in Westen mit dem Ossi.
Ja. Zwei Ossis. Der Sommerfeld ist übrigens auch ein Ossi, um das mal hier zu sagen. So.
Wo kommst du her, Nando?
Aus Mecklenburg.
Aus Mecklenburg. Ja,
dann müssen auch Leute herkommen.
Aus Mecklenburg, ja? Da hat man wenigstens nicht so ein...
Deswegen weißt du auch, warum man nicht so warum man etwas Spaß, weniger Spaß mag.
Oder die Nordlichter,
die sind etwas
nüchtern.
Nüchtern.
Nüchtern, ja. Nordisch nüchtern by nature.
Ja? Sie haben einen anderen Humor, sagen wir mal so.
Ja, das ist ja auch okay, ne?
Jetzt müssen wir trotzdem, wir haben ja noch eine Wette. Wir müssen ja auch
Wette haben wir auch noch und wir wollen ja sowieso grundsätzlich nochmal.
Aber wir können auch die Wette jetzt machen.
Genau.
Es geht ja um die Absatzzahlen. Die Frage ist ja, und das ist, bei Tesla sieht man ja, entweder sie kriegen die Produktion nicht hoch oder wenn sie die produzieren, sind die Kosten zu hoch. Nando, wie ist so deine Idee? Ist es möglich, ein konkurrenzfähiges Auto zu bauen, also auch preislich konkurrenzfähig mit einer Produktion von Tesla, die hinter den Deutschen natürlich zurückbleibt, weil die natürlich erstmal alles von Null aufbauen müssen? Ist das möglich, da in auch Produktionsgrößen zu kommen, die mal profitabel werden irgendwann?
Ich denke schon. Den Einblick habe ich, das wisst ihr letztlich genauso gut oder schlecht wie ich, ob sozusagen das Modell für die Massen, das Model 3, tatsächlich auch in der Masse gefertigt werden kann. Aber man muss schon sagen, dass gerade auch nach China jetzt schon ziemlich große Stückzahlen in diesen Tagen geliefert werden und dort auch fahren. Aber wir reden natürlich tatsächlich immer noch über deutlich geringere Mengen im Vergleich dazu, was grundsätzlich beispielsweise in Deutschland an Autos verkauft wird. Also man muss mal sehen, dass da irgendwie mehrere hunderttausend Model 3 sozusagen in Deutschland neu zugelassen werden innerhalb der nächsten Jahre, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Okay.
Also das Ziel von Tesla ist ja in diesem Jahr 360 bis 400.000 Modelle insgesamt zu verkaufen. Natürlich ist Model 3 da der wesentliche Treiber. Und das ist, wie Analysten sagen, ein ambitioniertes Ziel, denn man hat ja im zweiten Quartal nur 95.000 geschafft. Und im ersten Quartal, da war es ja eine ganz große Enttäuschung, da waren es ja viel weniger. Also man muss jetzt deutlich aufholen,
okay, dann
deutlich Gas geben. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir haben ja eine Wette schon laufen noch zur Tesla-Aktie.
Ja,
$300, da bin ich noch weit entfernt. Die Aktie leidet ja momentan. Sie leidet auch unter dem Handelskrieg, natürlich unter dem Verschärften mit China. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, die Absätze sind auch in China deutlich gestiegen, trotz der Zölle, die auf Autos schon eingeführt wurden. Und der entscheidende Vorteil von Tesla ist ja, dass man gerade in China eine neue Gigafactory baut, die zum Jahresende dann auch schon Betrieb aufnehmen soll. Und da ist man auch im Plan, hat auch Elon Musk jetzt beim letzten Quartalsbericht gesagt, bei einem Analysten-Call, alles im Plan.
Aber und du glaubst zum, ernsthaft, ja, ich wenn glaube, es zum Handelskrieg kommt, dann dürfen die Chinesen amerikanische Autos fahren? Wenn es so richtig böse dazu geht, wenn sie sich beide gegenseitig bekriegen,
dann darfst du ja nicht mit amerikanischen, das sind ja
das chinesische, ist kein chinesisches
Autos,
Auto.
Die in China gebaut worden sind.
Aber es ist ein amerikanisches Symbol.
Ja.
Du wirst doch nicht als Chinese deine Karriere aufs Spiel setzen. Ach, mit einer amerikanischen Kiste
so umfahren. So schwarz-weiß wird es nie werden, wird dieser Handelskrieg
ich mir nicht so
werden.
Sicher.
Also, okay, gut. Das sind dann Autos made in China sozusagen und da wird der Chinese eher zugreifen als bei irgendwelchen Importautos. Ne? Und außerdem ist China der größte E-Automarkt und natürlich sind die Chinesen da auch mit weit vorne. BYD ist weltweit der zweitgrößte Anbieter von E-Autos. Tesla hat ja BYD abgehängt, ist jetzt mittlerweile im ersten Halbjahr der größte gewesen.
Was
bei
ist
den
mit
Absatzzahlen.
NIO?
NIO spielt ja überhaupt keine Rolle, okay. ist ja ein Startup.
Aber die holen
ja.
auch. Ach, ich ja, bin mir relativ
diese
sicher.
Ganz, also ehrlich gesagt, diese ganzen gut, Startups.
Wir wetten
jetzt um die Absatzzahlen.
Okay, du hast gesagt 360 bis 400.000.
Ist das offizielle
Ziel. Nehmen wir die Mitte.
Ich sage 380.000 schaffen sie bis zum Jahresende. Können wir natürlich erst im nächsten Jahr auflösen. Die Wette ist ganz
wahrscheinlich
klar,
so ne? Im Februar und, oder März erst.
Ich bin da guter Dinge. Aber wie gesagt, da baut man jetzt, und das auch zur Profitabilität nochmal zu deinem Bedenken. Man baut da auch wieder die neuesten Fertigungsstrecken ein. Da hat ja Tesla sogar einen deutschen Anbieter von Fertigungsstraßen übernommen, der sozusagen die Fertigungsstraßen herstellt. Und da ist natürlich immer mehr an Automatisierung drin, sprich an Profitabilität. Und die Skaleneffekte kommen natürlich mit größeren Stückzahlen automatisch. Ja.
Aber die Idee, dass du ohne Menschen eine Factory aufbaust und das funktioniert, die ist ja leider schon widerlegt worden. Und da sieht man ja schon, dass das nicht funktioniert hat.
Das hat
und dass
im ersten
man jetzt,
Anlauf
und
nicht
dass man jetzt auch noch einen deutschen Anbieter sich zulegen muss, zeigt ja, dass ich selbst nicht auf die Reihe bekomme. Und insofern glaube ich, diese Idee, man macht schnell auf Menge und bekommt dann irgendwie durch die Skalierung einen günstigeren Preis hin, das hat nicht funktioniert. Und deswegen
Tesla-Geschichte fängt gerade erst an. Und zu sagen, das hat nicht funktioniert, das ist gerade immer noch im Startup-Bereich. Die starten jetzt durch von einem Nischenanbieter zu einem Vollanbieter und haben die Autos auf der Straße, die in Deutschland immer noch als Fotos gezeigt werden. Ja, zum Beispiel irgendwie so ein BMW i7 oder wie er heißt, der dann auch wieder der Model S-Jäger werden soll, kommt glaube ich 2023 oder sowas und da verschiebt sich das ja auch immer noch mal für ein paar Jahre. Also da bin ich weiter optimistisch, dass Tesla einen großen Vorsprung hat gegenüber den Deutschen. Aber ich muss sagen, Nando, den Porsche darfst du denn dann auch fahren? Porsche Taycan, der wird ja so, ich glaube, die haben sich wirklich viel von Tesla auch abgeschaut in Sachen Marketing mit Vorbestellungs-, Reservierungsgebühren und so weiter. Also ich glaube, das ist ein Auto, das vielleicht am ehesten noch mal auch Tesla-Jäger werden kann. Wie schätzt du das ein?
Ja, also wenn der Porsche es nicht schafft, sozusagen beim Motor relativ schnell das gleiche Niveau oder vielleicht sogar ein besseres zu erreichen, dann wird es wahrscheinlich niemand schaffen. Also von daher sind die Erwartungen da natürlich hoch, was natürlich auch gefährlich sein kann. Aber ja, der Taycan soll jetzt, glaube ich, im September tatsächlich schon kommen. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde ihn testen. Mhm. Porsche hat gesagt, dass wir das Auto haben können. Natürlich wie immer gleich für ein paar Wochen, weil wir wollen natürlich auch wissen,
schon ob
der Taycan irgendwie auch Alltag kann. Ne?
Was kann der Taycan?
Genau. Und,
und ob der auch Mecklenburg-Vorpommern kann. Das ist immer eine ganz besondere Herausforderung, weil da ja wahrscheinlich die Ladeinfrastruktur noch am wenigsten gut ausgebaut ist, oder?
Das ist natürlich ein Vorurteil. was ich nicht bedienen werde als Mecklenburger. Es ist ein gutes Testfeld, sag ich mal so, weil wer es dort schafft, schafft es überall.
If you can make it in Mecklenburg-Vorpommern, you make it everywhere.
Ja, coole Nummer.
Genau.
Aber die Frage ist ja auch immer noch sozusagen, die in Deutschland heftig diskutiert wird, ist überhaupt die E-Mobilität, die Mobilität der Zukunft, ist es das batteriegetriebene Auto oder die Deutschen setzen ja immer noch auf Hybrid-Technologie, auf diese Zwitter zwischen Elektromotor
Idee?
und sozusagen Verbrenner. Ich finde es ja total ein Bullshit, weil das ist ja der Zwitter, der irgendwie beides nicht richtig kann, der zwei Motoren braucht, enorm hohe Kosten dadurch hat und aber nichts richtig ist. Kein richtiges E-Auto ist, kein richtiger Verbrenner.
Du musst keine Angst haben, liegen zu bleiben. Also wir waren jetzt in Italien im Urlaub und wir hatten auch so ein Hybrid und zwar aus Gas und aus Benzin und dann hat sich das automatisch umgeschaltet. Ja, das ist jetzt nicht das Hybrid, was man sich vorstellt. Ja, aber sonst wird das doch super. Du fährst in der Stadt mit deinem Elektroding und wenn du über Land fährst und Angst haben musst, dass du liegen bleibst, kann das Ding umschalten. Wie geil ist das denn?
Das ist eine Übergangslösung, aber wenn die Infrastruktur
Die Angst zu nehmen,
vielleicht die nächsten 5 Jahre. Aber ich kaufe mir doch jetzt nicht ein Auto, das in 5 Jahren dann komplett überholt ist, weil dann die Ladeinfrastruktur irgendwann ausgebaut sein wird. Und dann habe ich so ein Twitter-Ding, was überhaupt diese ganzen Vorteile, weniger Wartung eben nicht hat, was nicht weniger Gewicht hat und so weiter, was viel mehr Platz braucht und so weiter. Ich glaube, da setzen die Deutschen und die BMW zum Beispiel, haben unheimlich viele Hybridmodelle am Start. Ja? Und,
da müssen wir jetzt den Nando als Mediator ein.
Wie hältst du es mit dem Hybrid?
Genau.
Ist das jetzt wirklich ein Kompromiss oder ist das ein fauler Kompromiss?
Also Stand jetzt würde ich sagen, es ist ein guter Kompromiss. Mhm. Ich habe verschiedene Hybridmodelle jetzt die letzten Monate auch gefahren.
Zum Beispiel?
Also ich hatte zwei Autos genommen von zwei Herstellern, die es ziemlich gut können, muss man sagen, weil sie das schon relativ lange machen. Beispielsweise hatte ich einen Volvo, einen Kombi, der mich überzeugt hat. Und dann hatte ich einen relativ großen Porsche, diesen Panamera. Porsche ist ja sozusagen eigentlich, die haben sich das ja ganz, ganz früh auf die Fahnen geschrieben, Hybrid. Und das merkt man auch an den Motoren, dass sie das sehr gut können. Ich finde, Hybrid ist halt gerade für den Ort, wo wir momentan das größte Abgase-CO2-Problem haben, wo wir die größten Diskussionen haben, nämlich in der Stadt, halt schon eine gute Lösung. Weil du kannst meistens sind es so ungefähr 40 Kilometer elektrisch fahren.
Ist doch super.
Du bist eigentlich dort, wo du am dreckigsten, wo das Auto, gerade so ein Porsche am dreckigsten, am bösesten ist, bist du sauber unterwegs. Dann kannst du halt mit deinem großen SUV die Kinder zum Klavierunterricht bringen oder sozusagen diese ganzen Klischees, wo man sagt, hey, gerade so diese ökologisch denkende Mitte der Gesellschaft oder die eher gut situierten können dann tatsächlich einigermaßen guten Gewissens durch die Stadt touren, weil ich habe definitiv keine Abgase und diese 40 Kilometer reichen immer für alle möglichen Tageserledigungen. Und diese kleinen Batterien, muss man sagen, die es ja dann auch nur sind, die sind tatsächlich auch selbst an jeder Haushaltssteckdose innerhalb über Nacht aufgeladen, ohne weiteres.
Und lädt das auch automatisch auf, wenn ich dann fahre im Benzinmodus? Man könnte ja dann denken, man fährt dann über die Autobahn und dann wird das Ding automatisch aufgeladen oder geht das nicht?
Das funktioniert nicht so richtig gut. Das versprechen die natürlich, dass man praktisch mit dem Verbrennermotor auch die Batterie auflädt währenddessen. Das ist schwer nachvollziehbar, wie effizient das ist. Ich glaube, das ist nicht effizient. Was aber tatsächlich gut ist, man kann gut elektrisch fahren, ohne dass man in den Verbrennermodus kommt. Und Stand jetzt, finde ich, funktioniert das gut. Ist das ein super Kompromiss? Allerdings hat Dietmar natürlich recht, ich kaufe mir so ein Auto eigentlich auch nicht für die nächsten 3 bis 4 Jahre, sondern wenn, dann möchte ich irgendwie schon vorne dran sein. Also,
hat er gerade 10 Minuten mir Recht gegeben? Jetzt kommt mal ein Argument für dich, Defner.
Ja,
dann fängst du an, hier zu frohlocken.
So macht man das als Mediator.
Wie, als Mediator?
Jeder kriegt ein bisschen Recht.
Ja, genau. Aber ich habe ja nicht so gemacht, wie der Defner hier so.
Ja gut, aber ich meine, ich kaufe dann ein Auto langfristig, wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, so ein Hybrid kostet. Jetzt kostet ja alles
50.000 aufwärts. Hast du schon mal was von Leasen gehört? Hast du mal was von Mieten gehört? Hast du mal was von einem Service-Dienstleistung? Vielleicht auch mal Mobility as Service? Hast du schon mal gehört
davon? Wenn ich ein Car2Go nehme, ist es mir echt egal, welches Auto das gerade ist. Aber eins muss man ja beim Hybriden auch noch beachten und grundsätzlich bei der E-Mobilität. Es geht ja nicht
nicht nur um das gute Gewissen des einzelnen Autofahrers. Es geht ja um diese ganz klaren Zielvorgaben und der EU und um drohende milliardenschwere Strafzahlungen. Deswegen sagt zum Beispiel Professor Dudenhöfer, dass die E-Mobilität aus seiner Sicht alternativlos ist. Der hält auch nichts von den Hybriden.
Was ist denn der Hybrid? Also weil, was gilt denn der Hybrid?
Der gilt halt als Twitter und der zählt, aber es geht ja jetzt um die Reduktion von CO2-Emissionen von Neuwagen. Ja. Die Vorgabe ist, bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 37,5% im Vergleich zu 2021 sinken.
Das macht doch ein Hybrid.
Bis 2025 ist das Ziel 15%. Und es ist definitiv so, dass batteriebetriebene Autos viel, viel weniger Emissionen zugerechnet werden. Sozusagen, die werden ja da eingestuft.
Aber den Rückgang hast du doch mit dem Hybrid. Lieber hast du ein paar Hybride verkauft, nein, als dass du gar kein Hybrid, als dass du gar kein Elektro.
Ich habe jetzt nicht genauen Zahlen, wie das dann zählt. Aber auf jeden Fall, ein E-Auto zählt da viel mehr rein. Hast du dazu einen Überblick, Nando, wie da der Vergleich ist, was jetzt die Emissionsstrafen anbelangt? Auf jeden Fall ist es so, sagt hier der Dudenhöfer, dass dann mit jedem verkauften Elektroauto sozusagen die Autobauer sich potenziell 10.000 Euro Strafe sparen. Also das ist schon...
Vielleicht beim Hybrid 5.000 wird auch okay.
Ja, aber das ist auf jeden Fall
so
dann
ist es,
ein Wort.
Es ist, ist weniger. Also Hybrid ist da weniger lohnend für die Autobauer, was die CO2-Bilanz angeht. Was aus meiner Sicht allerdings unberechtigt ist.
Aber es zählt ja, was die EU da vorgibt.
Ja, genau. Ne?
Werden klassifiziert. Und
die meisten Strecken sind doch in der Stadt, kurze Strecke. Und deswegen bist du da sauber unterwegs. Und wenn du dann mal irgendwie am Wochenende zum See fahren willst oder mal ein Stück weiter, dann machst du mal deinen Motor an. Und sonst ist der E-Motor am Laufen. Also insofern, das ist doch ein sauberes Ding.
Also de facto ist es so, dass die CO2-Werte halt haben. Die sind immer noch relativ hoch. Allerdings sind, und dadurch nützen sie den Autobauern wenig, um ihre Flotte sozusagen sauberer zu machen oder nachhaltig sauberer.
Das sagt ja auch schon sozusagen, wie du immer sagst, Nando, sozusagen, das ist das Defner-Wort hier.
Okay. Wurde ich auch schon dafür kritisiert?
Ja, also ich meine, das ist sozusagen.
Ja, sozusagen.
Und was ich sagen wollte, ist, dass in der Praxis es tatsächlich so ist, wie Holger sagt, dass ungefähr 3/4 des Verkehrs, den ich sozusagen, oder der Strecke, die ich zurücklege mit einem Hybrid, wenn ich sozusagen, Stadtbewohner beispielsweise bin, dann sind 3/4 der Strecke elektrisch. Und das muss man sagen, ist schon sehr sauber. Und das wird in diesen CO2-Werten, die den Hybriden zugeschrieben wird, nicht berücksichtigt. Von daher ist das nicht fair, aber was ist schon fair? Also von daher, der CO2-Wert steht dort und von daher werden auch die Autobauer nie die große Hybridstrategie fahren, um sozusagen die Vorgaben der EU zu erfüllen. Also von daher.
Also halten wir fest, Hybrid ist eine Twitter- und Übergangslösung für die nächsten wie viele Jahre auch immer. Ja. Und dann ist ja die Frage, zum Beispiel VW fährt eben eine andere Strategie. Ne? Also BMW und Mercedes, die setzen ja eher auf Hybriden und so weiter und auf Zwischenlösungen, aber auch auf
VW macht die große Wette.
Und VW macht die ganz große Wette aufs rein batterieelektrisch betriebene Auto mit dem ID3 Idee oder wie auch immer man den ausspricht.
Der jetzt dann nicht Die machen nur eins.
Ist VW da auf dem richtigen Weg unter den deutschen Autobauern? Wie bewertest du das? Wir haben ja mit dem Herbert Diess auch schon mal, kann man sich nochmal anhören, einen Podcast gemacht, der da seine Auffassungen vertreten hat, der VW-Chef. Wie siehst du das, Nando? Mit dem ID3 jetzt ein relativ preisgünstiges Massenmodell in den Markt zu bringen, ist das die richtige Strategie?
Also technologisch, denke ich, ist das ein riskanter Weg und auch ein falscher. Die VW hat halt aufgrund der Riesenflotte teilweise keine Wahl, weil sie sonst einfach ihre Werte nicht runterbekommen innerhalb kurzer Zeit. Das predigt Herr Diess ja auch immer. Ja. Allerdings ist Herr Diess auch der Einzige, der eben so ultimativ sagt, Elektro ist das Nonplusultra. Da kommt dann die Wasserstoff, die Batteriezelle, die Fraktion ins Spiel.
Ich habe da auf dieses Argument von Herrn Chapitz dann gewartet. Ne?
Das ist tatsächlich, was eigentlich alle anderen Autobauer sich offen halten. Selbst die Autobauer, die aus dem VW-Konzern ansonsten kommen, beispielsweise Audi, die sagen, die Batteriezelle ist ein wichtiger Bestandteil unserer zukünftigen Antriebsstrategie.
Also die Brennstoffzelle meinst du?
Genau, die Brennstoffzelle, der Wasserstoffantrieb. Und das finde ich beispielsweise, wenn man das so kategorisch ausschließt, wie das Volkswagen derzeit tut, finde ich das falsch.
Und wie sind denn die Emissionen bei so einem Brennstoffwagen? Ist ja auch ein Elektromotor drin und der einzige Unterschied ist, man füllt sich Wasserstoff rein und dann wird das automatisch umgewandelt in so einem kleinen Kraftwerk im Auto. Und wie viel kommt dann hinten an CO2 raus?
Null. Hinten kommt gar nichts raus.
Du bist ja auch mal so ein Brennstoffzellenauto gefahren.
Genau.
Wie fühlt sich das an? Kannst du da auch beschleunigen so? Oder merkt man da, dass da irgendwie ein Prozess noch in Gang kommen muss? Oder läuft der genauso wie in jedes normale E-Auto, nur dass man statt Strom Batterie aufladen dann einfach Wasserstoff drin hat?
Du hast dadurch, dass du, wie du schon sagst, einen Elektromotor hast, hast du die gleichen Fahreigenschaften wie bei einem Elektroauto. Also du hast auch keinen Drehmoment und bist dann sehr schnell in der Beschleunigung. Und also ich muss sagen, mich hat, ich hatte eines von diesen, ich glaube, 500 oder 600 Fahrzeugen gibt es in Deutschland momentan erst. Okay. Mich hat das überzeugt.
Was war das, ein Asiate? Die sind ja da ziemlich
genau,
weit vorne.
Genau, das war ein Hyundai Nexo. Und das zweite Auto, was es gibt, ist ja dieser Toyota Mirai. Die Japaner sind da ja ganz weit vorne in Japan selbst.
Da muss man ja auch gleich mal sagen, die sind schweineteuer. Ne? Die kosten doch, glaube ich, irgendwie, also für so ein relativ normales Mittelklasse, da kriegt man keinen tollen SUV hier bei Tesla, sondern kosten auch um die 90.000 Euro, ja, genau. Zur Golfklasse ungefähr, ja, oder?
Das Auto war ein bisschen größer als ein Golf, war so ein Mini-SUV, nennt sich das. Der hat, glaube ich, 90.000 gekostet oder 80.000. Aber das ist natürlich sehr teuer. Und man muss auch sagen, das Tanken, also der Kraftstoff ist auch noch sehr teuer. Das ist halt... Also das rechnet sich noch überhaupt nicht. Das sagt auch niemand, dass das jetzt schon marktreif wäre. Oder
hat das eine Chance? Aber wie ist denn da, das Entscheidende ist doch, du hast ja gerade von der großen Angst gesprochen, von der Reichweitenangst. Die Ladeinfrastruktur bei sozusagen Wasserstofftankstellen, die ist ja noch viel, viel geringer als bei Elektrosäulen. Und vor allem, die kann man du kannst auch nicht so schnell eine Wasserstofftankstelle aufbauen. Die braucht ja einen explosionssicheren Tank und so weiter. Und die Tanklastwagen, das ist ja viel komplizierter als irgendwo aus eine Laternensäule, eine Ladesäule zu machen.
Du tankst einmal voll und fertig.
Ach ja, das Tanken geht schneller, aber es gibt viel zu wenig Tankstellen, oder? Wie, Nando, du hast so einen Test gemacht.
Also es gibt tatsächlich wenig Tankstellen. Es gibt, glaube ich, so 60 oder 70 Tankstellen momentan in Deutschland. Die stehen auch strategisch ganz gut. So, selbst in den Flächenländern,
selbst in Mecklenburg-Vorpommern,
gibt es zwei, glaube ich.
Zwei, super.
Okay.
Aber es sind natürlich wenig, es entstehen aber tatsächlich ständig neue. Allerdings werden die auch nur von einem Konsortium gebaut momentan. Man kommt aber relativ weit tatsächlich auch. Also man kommt so 400 bis 500 Kilometer weit, was schon sehr gut ist, was wirklich nur die guten Elektroautos, also die starken Elektroautos heute schon schaffen. Der Tankvorgang ist tatsächlich, das ist wie beim klassischen Tanken. Und man muss sagen, infrastrukturell wird es gar nicht so ein großes Problem sein, weil das natürlich sich dann auch wieder die klassischen Tankstellenbetreiber sich auf die Fahne schreiben können, dieses Modell.
Aber musstest du da Hilfe dir holen? Muss da der Tankwart kommen und das machen oder kannst du selbst
den
Rüssel
da rein?
Nein,
das ist ganz simpel.
Das ist genauso simpel wie ein normales Tanken.
Ja, es ist, ja, letztlich ja.
Muss ja gut luftdicht abdrehen.
Genau,
ne? Dass da nicht rauskommt, weil sonst fliegt dir das um die Ohren. Ne?
Die Technologie ist halt inzwischen wirklich sicher. Das war ja vor einigen Jahren, immer hieß es immer, ja, Wasserstoff, hochentzündlich und Explosionsgefahr. Also das ist es nicht.
Also da muss man nicht mit Feuerlöscher fahren, so wie ich es hier für den Tesla ja machen wollte.
Aber ich glaube, dass für PKW ist das nicht die richtige Technologie. Da ist jetzt einfach die Batterie weit vorne, weil du eben viel mehr Ladepunkte hast und leichter aufbauen kannst. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das für eben Nutzfahrzeuge, für LKW und für Busse und dergleichen, wo man irgendwo auf dem Betriebshof der BVG dann für den Bus meinetwegen dann so eine Wasserstofftankstelle hat, der muss ja nicht irgendwo zur Tankstelle fahren. Oder für einen Brummifahrer an den Rasthöfen oder sowas. Also kann ich mir vorstellen, weil die dann eben auch viel, viel mehr da tanken können, dass das die Technologie ist für die Nutzfahrzeuge und dass sozusagen für die PKW das batteriegetriebene Auto Maß der Dinge ist. Würdest du diese Einschätzung teilen, Nando?
Also das würde ich unterstreichen, das sagen auch alle Experten, dass das im Frachtsektor, auf der Schiene, bei den LKWs, dass das sehr schnell eine Alternative sein kann. Und das ist natürlich auch, weil es dort auch sehr schnell wirkt. Weil dort sind natürlich wahnsinnig hohe Abgaswerte, die da auch verzeichnet werden. Und das könnte diese Branchen tatsächlich deutlich schneller sauberer machen. Also es hängt halt alles ein bisschen auch noch daran, wie sauber der Wasserstoff erzeugt wird. Das ist in Deutschland beziehungsweise grundsätzlich halt auch noch ein Problem. Der ist halt noch nicht wirklich grün. Stand jetzt.
Aber ist natürlich eine große Chance, Wasserstoff sozusagen, weil es auch ein gutes Speichermedium ist, weil man da nicht das Problem hat, den Strom irgendwie über noch nicht gebaute Trassen transportieren zu müssen, sondern du kannst ihn halt irgendwo mit Windenergie lokal erzeugen und dann, wenn du den Speicher hast, speichern und dann den Laster irgendwo dahin fahren, wo er gebraucht wird. Also genau. Auf Perspektiven.
Brennstoffzelle.
Nein, ich finde schon, und ich fand Brennstoffzelle, ich muss sagen, im Aktienbereich passiert ja da auch ganz viel gerade. Da gibt es Nel, so eine norwegische Anbieter von glaube ich, Wasserstofftanks oder sowas.
Was bist du zum Brennstoffzellenjünger?
Ja, nein, ich gucke mir das an, aber da ist ja ein großer Hype da. Die gehen ja, die fahren Achterbahn regelmäßig, da würde ich jetzt nicht investieren. Ja, klar, aber viele haben da auch Dollarzeichen in den Augen. Da würde ich ein bisschen. Ich habe mich mit bei Brennstoffzellenaktien schon 2000 irgendwie.
Ballard Power
gibt es immer noch, aber damals hat man schon geglaubt, das ist die Technologie der Zukunft. Ich habe da groß dran geglaubt, aber das war vor 20 Jahren.
Es funktioniert.
Und die Aktie ist abgestürzt und die XP machen immer noch aber keine Gewinne. Und
so.
Es existiert noch, aber ich meine, du siehst mal, wie lange sowas dauert. Ja? Und da gab es Tesla noch nicht mal im Traum. Ja? Und Tesla hat in wenigen Jahren sozusagen ein ganz anderes Level.
Aber definitiv, wir müssen jetzt nochmal über den generellen Verkehr. Wir fahren jetzt die ganze Zeit, wir sind jetzt gerade am Verlagsgebäude vorbeigefahren, an der Springerstraße.
Genau.
Und fahren wieder zum Potsdamer Platz. Und wir sind ja fast nur gekrochen. Und die Frage ist die Mobilität der Zukunft. Die Frage haben wir noch nicht beantwortet. Wenn E-Mobilität oder Carsharing oder was auch immer, den Stau kriegt man so nicht von der Straße, oder? Was würdest du sagen? Also wir fahren jetzt ja hier die ganze Zeit irgendwie anderen Autos hinterher, fahren hier maximal mal 30. Und wenn wir mal an der Ampel Erster sind und mal beschleunigen können, können wir uns freuen. Aber so richtig das Problem, den Stau wegzubekommen, die Straßen frei zu bekommen, das scheint man ja mit Elektromobilität nicht hinzubekommen. Oder, Nando, was sagst du dazu? Das ist ja wahrscheinlich, wenn man eher noch mehr Autos auf die
Aber hier Straßen sehen wir bekommt. Jetzt zum Beispiel, fahren wir gerade vorbei an neuen Mobilitätslösungen, weil es gerade passt. Da stehen 4 Lime-E-Scooter. Ja, E-Roller, das Hate-Thema. Dann steht da ein Jump-Rad von Uber, ein Elektrorad. Da bin ich jetzt ein paar Mal welche gefahren, muss ich sagen. Die fahren sich wirklich sehr flott. Ja. Und da kann man auch schön am E-Scooter vorbeiziehen. Und das kostet ungefähr das gleiche, Leihgebühr. Die haben jetzt erhöht auf 15 Cent pro
Jump?
Minute. Jump, ja.
Ich bin heute Morgen damit noch gefahren.
Aber die erhöhen jetzt. 1 Euro Grundgebühr, aber trotzdem so für Mittelstrecken fand ich das ziemlich gut. Und dann ist da Mobike, die billige
Chinesen. Die chinesische Nummer, deren Score, wo du einen Score bekommst,
schon mal genau gebasht hat. Mit einem Bär der Woche. Ne? Also da sozusagen sehen wir gerade.
Es gibt alle Lösungen, aber die Straße wird nicht leerer. Und das finde ich das Frustrierende an der ganzen Geschichte. Trotz dass wir Carsharing haben, es hat ja bisher noch keiner sein Auto wirklich abgemeldet, nur weil er Carsharing nutzt. Sondern was ich für ein Gefühl habe, was man in Amerika auch sieht, ist, dass diese ganzen Ubers und Carsharings dem öffentlichen Nahverkehr 20-25% der Leute abgeluchst haben und die Leute jetzt weniger U-Bahn oder Bus oder sonst was fahren und lieber dann mit einem Uber fahren. Und ich glaube, wenn irgendwann mal autonomes Fahren kommt und du noch nicht mal mehr den Taximann bezahlen musst und die Fahrt noch günstiger wird, dann glaube ich, wird es überhaupt keinen Halten mehr geben. Dann kann der öffentliche Nahverkehr wahrscheinlich dicht machen.
Ja, aber dann muss man ganz neu nachdenken.
Da musst du neu nachdenken.
Ich zum Beispiel würde echt radikalere Lösungen vorschlagen und zum Beispiel sagen, also PKW muss grundsätzlich, das PKW-Fahren muss teurer werden, du brauchst eine City-Maut und du brauchst die Geschichte, dass du irgendwo im Prenzlauer Berg oder sowas eine Anwohnerplakette kriegst für, keine Ahnung, 39 Euro und damit 2 Jahre parken kannst auf der Straße, ist ja ein Unding. Das muss dann auch so viel kosten, fast wie ein Parkplatz in einem Parkhaus oder dergleichen, ja? Was dir an wertvollem Straßenraum blockiert wird. Das kann doch nicht sein. Und mit diesen Einnahmen würde ich dann den ÖPNV bezuschussen und sagen, okay.
Also Verbote
oder Reglementierung. In Berlin sagt man zum Beispiel, denkt man darüber nach, hier 365 Euro für ein Jahresticket, ja? Also 1 Euro pro Tag. Es muss halt einfach nicht immer nur Verbote, Anreize fordern und fördern. Ja? Das andere, nein, Marktregularien, wie wir ja schon oft über CO2-Steuer auch gesprochen haben, also Autofahren letztendlich teurer machen oder den Straßenraum teurer
machen. Gut, dass wir weit weg sind vom Axel Springer Gebäude, wo der Chefredakteur sitzt und der jetzt dir, wenn du
ein Autofan ist, ja, ein
Autofan ist,
kann sich möglicherweise
gegen
auch
Reglementierung
ist. Ja, gegen Reglementierung, ja. 55 Minuten haben wir schon.
Also
das wäre meine Idee. Nando, du bist ja der Praktiker sozusagen.
Man muss ja sagen,
Punkt für Defner.
Punkt für Defner? Was war der Punkt für Defner? Ich habe gesagt, das ist hier Stau. Und was ist denn ein Punkt für Defner? Das ist ein Punkt für Chabot.
Ich habe Lösungen vorgeschlagen.
Der hat überhaupt keinen.
Jetzt geht es hier nochmal vorbei an dem Weltballon. Wir biegen ein. Jetzt wieder sind wir wieder an der Mauer entlang. Ja. Und hier sehen wir nochmal die historischen Fragmente der Mauer hier am Tag des Mauerbaus. Wollen wir nochmal dran erinnern an dieses furchtbare Kapitel der deutschen Geschichte und dem, was Sozialismus anrichtet.
Ja, und jetzt sitzen wir hier zusammen zum Ost und West im Wagen, im Tesla, im erzkapitalistischen Auto. Das ist doch wunderbar.
Ein bisschen Berlin-Eindrücke hier auch nebenbei nochmal vermitteln. Aber wo waren wir stehen geblieben?
Wir stehen geblieben, dass Nando sagen sollte, was seine Mobilitätslösung der Zukunft ist.
Nando sollte sagen,
er soll es jetzt lösen.
Ja. Also da reden wir tatsächlich echt über die weit entfernte Zukunft, fürchte ich. Also, weil diese ganze Verbrennungs- oder Antriebsdiskussion ist natürlich das eine. Aber ich glaube, wir werden erstmal in den nächsten 5 bis 10 Jahren, fürchte ich, so lange wird es dauern, damit zu tun haben, dass wir einigermaßen sauber uns in der Stadt bewegen, dass wir sozusagen uns dann irgendwie flüssig durch die Stadt bewegen.
Wird das jemals möglich sein?
Das sehe ich. Das ist alles sehr, sehr theoretisch. Gerade im hochreglementierten Deutschland kommen da so viele Fragen auf uns zu, dass ich fürchte, das autonome Fahren wird zumindest...
Wird nicht kommen.
Gerade sind wir übrigens autonomes Fahren. Clever Shuttle vorbeigefahren. Das sind so Pooling-Taxis. Finde ich eine sehr clevere Lösung.
Stimmt. Zum Beispiel eben weil auch so Zwischenlösung. Weil sich mehrere Leute den Taxifahrer
bezahlen. Genau, weil sich mehrere Leute, und das ist gerade nachts und so weiter, und da kannst du halt sehr günstig, meine Freundin ist neulich von Kreuzberg in Prenzlauer Berg gefahren, für 7 €, da zahlst du normalerweise über 20 € für ein Taxi. Und das ist gerade für jüngere Leute, die abends im Nachtleben unterwegs sind, wo dann ja der ÖPNV auch fast nicht mehr fährt. Ja, muss man auch
sagen. Berlin geht es 24 Stunden.
Ja, und ich finde, sowas ist gerade auch fürs flache Land eine super Lösung. Das wird jetzt hier natürlich in Berlin probiert.
Aber da gibt es ja gerade nicht.
Das wird dann erst mit dem autonomen Fahren kommen. Und dann ist die große Frage, wenn wir jetzt gerade über die Mobilität der Zukunft sprechen, sozusagen autonomes Fahren. Elon Musk sagt ja, er will 2020 eine Million Robotaxis am Start haben. Also sozusagen
so viel kann er gar nicht produzieren.
Jeder Tesla-Fahrer.
Weißt du, was ein Robotaxi kostet, was du erstmal für Kapital haben muss, diese Flotte auf die Straße zu bringen?
Das glaube ich auch. Nein, es geht ja darum, dass jeder Privatmann dann seinen Tesla sozusagen scheren kann, sozusagen teilen kann und das Robotaxi zur Verfügung stehen kann. Und
mit diesen reißen Sitzen, da willst du doch nicht deine Kiste scheren, dann hast du den Sitz irgendwie grau zurück.
Das kannst du doch wunderbar abwaschen.
Du meinst Kunstleder, kriegt man ab?
Ja, das ist bestimmt pflegeleichter als anderes. Ja?
Und aber wann musst du denken, Lando, gibt es autonomes Fahren? Wird es irgendwann kommen? Wir hatten ja eben schon angefangen, diese Diskussion, und dann kam der Defner mit seiner Mauerdiskussion noch dazwischen.
Nein, jetzt muss ja mal kurz, wir müssen ja ein bisschen Umgebung auch mit aufnehmen.
Das wird es in verschiedenen Gegenden, gerade in den USA wird es das sicherlich schon in 10 oder 15 Jahren geben, aber flächendeckend im großen Stil kann ich mir nicht vorstellen, dass das vor 2040
ein Thema ist. In 25 Jahren erst, meinst du?
Ist meine Prognose, muss ich sagen. Also ich bin da.
Das sind 20 Jahre, Defner, aber machen
wir das. Ah ja, stimmt.
Ja,
wir sind schon 2019.
Ja, okay. Defner ist wieder zurück in die Vergangenheit gegangen.
Genau, jetzt fahren wir rechts und wir sind gleich wieder in der Einhornstraße und fahren gleich wieder vor unser Weltfernsehgebäude hier am Potsdamer Platz. Und das war eine sehr, sehr schöne
Rundfahrt. Und der Nando hat uns gefahren. Das wird noch kein autonomes Fahren. Hättest du jetzt auch einstellen können, irgendeinen autonomen Modus, und dann hätte das Lenkrad sich gedreht, ohne dass du die Hände dran hast? Oder geht das nicht beim Tesla?
Doch, das kannst du auch. Da ist Tesla tatsächlich auch ziemlich weit vorne.
Ja.
Allerdings in der Stadt ist das halt schon wirklich bisschen schwierig. Und du darfst das auch nur bis zu einem gewissen Teil wirklich machen. Also da ist der Tesla und auch viele andere Autobauer könnten da deutlich mehr jetzt schon. Allerdings dürfen sie nicht.
Ist
das irgendwie nur so halb sinnvoll. Das ist schon manchmal ganz, ganz lustig, dass er dich wieder zurück in die Spur holt. Wenn du eigentlich sagst, ich würde jetzt gern abbiegen oder irgendwie ein bisschen weiter links fahren, dann sagt er nein.
Und die erkennt er auch die Spur. Nicht, dass er dann denkt, dass wenn die Linie nicht durchgezogen ist, dann fährst du auf die Gegenspur und auf einmal denkst du, huch.
Ja, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, technologisch bin ich der Meinung, dass autonomes Fahren nicht so weit weg ist. Da kann man, glaube ich, in 5 bis 10 Jahren schon sozusagen, das könnte man schon realisieren.
Aber Angst der Leute wahrscheinlich.
Die Angst der Menschen, dass sie sich wirklich in so ein Auto setzen, ohne Lenkrad womöglich. Ich meine, der Kollege Beutelsbacher hat das ja mal, unser New York-Korrespondent hat das ja mal getestet in den USA. Da ist ja die Idee des Telefahrers sozusagen relativ prominent momentan. Die sagen, wenn die Menschen sich in ein autonomes Auto trauen, dann am ehesten noch dann, wenn sie wissen, dort ist noch jemand, der eingreifen könnte.
Okay, also es ist dann einer pro forma da, aber der macht nichts.
Genau, der ist ferngesteuert, praktisch gefahren. Ja. Und wenn das Auto irgendwie liegen bleibt oder es dann doch irgendwie ein Problem gibt, dann ist jemand da, der das Auto übernimmt.
Aber damit hast du ja die Produktivitätsvorteile.
Nicht, dass du die Haftungsfrage ist ja dann, wenn du sozusagen, du sitzt dann hinterm Steuer und willst den Film gucken und dann bist du dann doch wieder als Fahrer dran. Wer haftet, das sind dann die großen Fragen. Ich glaube, das große Problem sind die rechtlichen Fragen. Zum einen die Haftungsfragen, wer haftet dann, wenn ein Unfall passiert? Und vor allem dann
die
ethischen Fragen. Also das ist ja ganz interessant, weil du kannst ja dem Algorithmus alles sagen, sozusagen, was macht er im Falle eines sozusagen drohenden Unfalls? Da sind, rennt Mutter mit Kind auf die Straße. So, überfährst du die jetzt sozusagen?
Oder fahren wir gegen die Mauer?
Oder fahren wir die gegen die Mauer und riskieren das Leben des Fahrers? Ja? Das sind ja so Fragen. Da würde ein Fahrer dann reflexartig vielleicht ausweichen, gegen die Mauer fahren oder vielleicht es nicht mehr schaffen auszuweichen.
Du siehst, wir haben noch viele Themen. Wir haben viele Themen noch, die wir, wenn der Sommerfeld irgendwann den Porsche hat, dann fahren wir auch noch mal Porsche. Machen wir das?
Nein, natürlich deutlich enger. Das kann ich auch
nicht. Aber machen wir. Und dann können wir noch mal über diese Autonome fahren, weil das ist wirklich, da gibt es ja so viele philosophische Sachen, die man da noch bedenken muss. Und ich würde sagen, wie weit sind wir jetzt gefahren? Vielleicht noch eine kurze Statistik, damit wir noch mal wissen, welche Durchschnittsgeschwindigkeit wir hatten, wie weit wir gefahren sind. Und
wer welchen Redeanteil hatte.
Ja, danke.
Hat der bestimmt der Tesla auch aufgezeichnet.
Der hat alle Daten. Ja. Der hat alle Daten.
15,2 Kilometer sind wir gefahren.
Ja. Mhm.
Wir haben, er hat 30 Kilowatt pro Stunde verbraucht, das ist relativ viel.
Okay.
Eine Stunde und 10.
Okay. Eine Stunde und 10. Wie viel ist noch in der Batterie drin? Weiß man da jetzt den Ladezustand oder sowas?
Ja.
Oder sagt er dir, wie weit du noch fahren könntest?
Er sagt mir, ich kann noch. Warte.
286 Kilometer?
Genau, 385 Kilometer kann ich noch fahren. Also okay. Die ist noch sehr, sehr gut
gefüllt. Und war vorher voll aufgeladen jetzt?
Nein.
Nicht?
Nein, okay.
Wie viel haben wir runtergefahren?
Wir haben 20 Kilometer runtergefahren.
Okay.
Mhm.
Okay.
Also das ist schon sehr effizient in der Stadt, weil, wie ihr schon sagte, wir haben die ganze Zeit eigentlich gestanden oder sind gerollt. Ja. Aber dann verbrauchen wir natürlich auch keine Energie. Wir stehen und dann ist auch keine Energie.
Das also ist dieses halt einfach, Anfahren und dieses...
Das ist einfach ein Riesenvorteil. So nein, und auch überhaupt das Stehen. Wenn du im Verbrenner natürlich stehst, dann verbrauchst du Sprit.
Und das macht er hier nicht.
Und das macht er eben nicht.
Oh, also.
Wunderbar. Jetzt haben wir noch was gelernt. Zukunft. Wir haben noch was, als Radfahrer.
Absolut. Wir haben sehr viel gelernt. Ja. Und das war vor allem mein erster Tesla-Moment im Leben. Und Tesla ist ja ein Dauerbrenner bei uns im Podcast von Folge 1 an. Und deswegen war es jetzt auch mal wichtig, dass wir das mal in der
und
Praxis
Nando
testen.
War ja auch von Folge 20
Nando,
regelmäßig
ein
dabei.
Teuer
insofern
Hörer, ein
wunderbar.
Mediator, ein Impulsgeber, ein Spaßbremser. Und heute durfte er mal den Bremser machen am E-Auto. Ja. Nein, aber er hat vor allem sehr beschleunigt. Er war heute kein Bremser. Er war heute ein richtiger Gasgeber, Stromgeber und Impulsgeber.
Und Gastgeber.
Ja, Gastgeber sozusagen. Also und Expertengeber. Ja, also
sagen wir vielen Dank, Nano.
Gerne. Vielen Dank und schön, dass du dabei warst. Vielleicht mal wieder.
Ja.
Und ansonsten sagen wir tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär.
Defner.
Und Chapitz.
Und Sommerfeld.